So, endlich mal in Ruhe alleine ein Bierchen im Studio trinken hier.
Jupp, hörst du mich? Jupp.
Ja, ich höre hier. Was? Wer ist denn da?
Jupp, hi, hier, Fizi, am anderen Ende. Ich melde mich aus der Quarantäne von zu Hause.
Ich dachte ja, ich hätte mal meine Ruhe. Du bist in Quarantäne zu Hause.
Ich bin noch bis Samstag in Quarantäne, alles ein bisschen blöd gelaufen, aber ich kann Entwarnung geben, ich bin negativ getestet worden, mir geht's gut und lass uns aufnehmen, ich bin heiß.
Alles klar, dann frage ich erstmal, hast du auch das Mikrofon eingesteckt?
Ich habe das Mikrofon eingesteckt, ich habe, unser System läuft und ich habe das Mikrofon mittlerweile auch vorm Mund.
Okay, dann lass uns doch mal an die Mikrofone gehen und herzlichen Glückwunsch, dass dein FTP-Test negativ ausgefallen ist und dann lass uns doch jetzt mit dem Podcast starten.
Okay.
Vatasia, der Jedermann-Podcast. Darüber müssen wir reden. Mit Velofiz und dem Jedermann-Jupp.
Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe von dem Sensationspodcast Vatasia. Ich begrüße an der vergoldeten Leitung am anderen Ende den Paradiesvogel der Jedermänner, das Schutzblech des Rollenrades, den Latexschlauch des Tubeless-Mantels und das Lametta unseres Podcasts. Ich grüße dich, mein Sportsfreund Daniel.
Ciao, mio caro Jupp. Benvenuto e congratulazioni per la tua nuova bici di strada.
Das war italienisch.
Wo bist du denn reingefallen?
Ja, ich dachte, ich könnte dich vielleicht heute mal mit deiner Affinität zu Italien, ich meine, ich glaube, deine Schwester wohnt in Rom, wir sprachen drüber, könnte ich dich heute mal auf Italienisch überraschen? Und ich muss sagen, ich habe echt Puls gerade gehabt. Ich habe da gestern angefangen, mir das in den Google-Übersetzer einzutippen und habe immer wieder auf Lautsprecher gedrückt.
Und nein!
Kannst du Sarah fragen. Ich bin ja, glaube ich, hart damit auf die Nerven gegangen. Immer wieder nebenbei angemacht, um mir das anzuhören. Ich hoffe an die Leute, die uns hören, die Italienisch sprechen, ich habe es nicht ganz falsch ausgesprochen. Hast du was verstanden?
Ich habe was verstanden. Du hast mir gratuliert auf Italienisch und danke. Ich habe auch die Woche nicht meine italienische Sprache, aber die Leidenschaft, oder sagen wir so, ich bin der Leidenschaft für italienische Sachen wieder erlegen, sagen wir es mal so.
Ich würde ja fragen, ob du eine Deutsche Gabbana-Handtasche gekauft hast oder irgendwas Ähnliches. Aber bevor wir da einsteigen, bei dir ist Vorbereitung...
Du weißt, Handtasche würde ich mir nur von Hürzeler holen.
Stimmt. aber ich habe gesehen, du bist wieder voll in der Jedermann-Vorbereitung. Was musste ich sehen? 90 Kilometer, 34er Schnitt? Läuft bei dir, ne?
Die Form wurde nicht besser, nur das Rad wurde besser.
Ja, ich wäre mein Einhang gewesen. Ich sah Bilder und da ist dein gutes altes Radonrad hat blaue Punkte bekommen. Kann das sein? Was ist da los?
Ja, es wird nicht umlackiert. Ich habe tatsächlich mein erstes Markenrad gekauft. Nein, ich muss lügen. Mein zweites Markenrad, mein allererstes Markenrad war ja noch ein Stahlrad von Pinarello. Und ich dachte, das lief damals so gut, du greifst wieder zur selben Marke. Und jetzt habe ich mir tatsächlich nochmal ein Pinarello gekauft mit einer elektrischen Schaltung, um es in kurzen Worten zu sagen, ein Dogma von Sky, Original von Ian Stannard mit einer elektrischen Dura-Ace, die Jungs mal fahren. Und ich dachte, mehr muss es dann auch nicht sein.
Und weißt du, genau an dem Punkt hasse ich meine Quarantäne quasi gerade noch mehr, weil ich will mich draufsetzen, wenn du es mir gestattest. Ich würde es also angucken auf jeden Fall. Ich würde sehr gerne mal draufsitzen, einfach um dieses Gefühl mal zu haben. Wie du weißt, mein zweites Fuji-Rad war ja vom Team NetApp. Also ich habe eine gewisse Affinität zu Profi-Material, nicht von der Qualität, sondern von der Geschichte dahinter, dass es mal in Profi-Hand war. Und ich kann dich auch auf Deutsch nochmal nur beglückwünschen zu diesem Geschoss, möchte ich behaupten. Und du weißt schon, dass du dich damit gleich in die Favoritenriege der Jedermänner für 2.21 katapultierst.
Aufstiegskandidat in der Lizenzszene, mit Sicherheit. Ja, also ich hatte auch ein bisschen schlechtes Gewissen, als ich mir das gekauft habe, weil ich weiß ja, das, was für mich Markus Burkhardt ist, mit dem ich ja auch schon mal gefahren bin und in Hamburg und gequatscht habe und auch ein Foto zusammen gemacht habe, ist für dich ja Ian Stannard, wobei Ian Stannard ja, sage ich mal, noch einen geileren Klassiker gewonnen hat, gegen drei Quickstep-Jungs, wo, glaube ich, bei Quickstep gesagt wurde, ja gut, wir sind zu dritt vorne, wir haben nur noch einen da dabei, den Ian. Der Sieg ist uns, klare Sache. Und das haben sie nachher aus der Hand gegeben. Da konnten sie sich bestimmt einiges für anhören, aber clever gemacht. Und mit dem Ian warst du ja auf Mallorca, hattest du, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Und bist eine Runde gefahren und hast mit ihm gequatscht. Und seitdem war das dein Buddy. Und du hattest ja auch bei uns auf der Instagram-Story geschrieben, dass dein Buddy, der Ian, die Karriere beendet hat. Und da muss ich sagen, hatte ich wirklich ein bisschen schlechtes Gewissen dir gegenüber, dass ich jetzt sein letztes Rad gekauft habe und du ja eigentlich noch größerer Fan von ihm bist.
Ja, aber ach, da muss dir gar nicht unangenehm sein. Mich freut es umso mehr, dass in meinem Umfeld ein Rad von ihm ist. Also das freut mich. Ich glaube, ich freue mich für dich genauso, wie du dich über das Rad freust. Ist total geil, vor allem, wenn man sich, du hast gerade Omnipad Newsblatt angesprochen damals, wenn du dir das Line-Up ansiehst, dass damals die Vierer-Spitzengruppe einfach mal Tom Boonen, Niki Terpstra, Stijn Vandenberg und halt Ian Stannard waren und der sie ja einfach mal hat auseinandergenommen. Ich möchte gerne ein anderes Wort sagen, was du, glaube ich, in diesem Podcast nicht piepsen müsstest, deswegen lassen wir das. Und ja, also da freut mich riesig. Macht mich auf einer Seite auch aber ein bisschen traurig, dass kaum ist die Karriere beendet, muss das Material unters Volk. Was ist denn da los? Haben die Sky-Jungs keine Kohle mehr?
Nee. Das Material wird ja immer eine Zeit lang gefahren und dann wird es abgegeben. Man fragt sich natürlich, wie kommt man schon mal an so ein Rad dran? Ich glaube, jeder Mann guckt halt hoch, weil wir sind ja alle materialaffin und natürlich auch Fans. Klar, wenn du einen Sport machst, wenn du Tennis spielst, hast auch Boris Becker und Steffi Graf geguckt.
Findest du den Wilson-Schläger vielleicht toll?
Bitte?
Keine Ahnung, findest du vielleicht, heißt die Marke Wilson? Oder nee, Wilkinson sind Rasierer, ne? Also auf jeden Fall gibt es ja da auch im Tennis, gibt es ja auch Marken, Head, was weiß ich, keine Ahnung, die du holst, die du... Denk an Fußball, wir beide haben Fußball gespielt. Ne? Ich weiß nicht, mit welchem Schuh.
Ja, mal ein Trikot mitnehmen aus dem Stadion oder was. Ne?
Kappa Mundial oder Adidas Predator.
Ja, und genau so interessiert es ja eigentlich auch jedermann, was fahren die für ein Material. Jeder ist irgendwie Fan natürlich. Ne? Wer guckt die Klassiker nicht, wer guckt die Tour nicht, Giro, Dauphiné, Vuelta und so weiter. Und da fragt man sich ja auch schon mal, wie kommt man dann an das Material ran? Was fahren die genau? Haben die das, was man wirklich nur an der Stange kaufen kann? Oder ist es vielleicht doch ein bisschen mehr? Sind es die Prototypen? Und das, finde ich, ist ja auch ein ganz interessantes Thema, mit dem man sich auseinandersetzt. Und vor allem auch, was hat das Rad mitgemacht? Ne? Bestimmte Rennsituationen erlebt oder sowas. Einfach auch, dass eine Geschichte dahinter steckt. Es ist ja nicht das bloße Material, wie du eben schon gesagt hast. Ne? Es ist, du weißt, es hat mal ein Profi gefahren hier von NetApp, was du dir damals gekauft hast. Der saß mal drauf, es ist auf dem Auto gewesen, hinterhergefahren. Es war im Rennen unterwegs. Du weißt, was ich meine.
Geil, wenn ich das sage, mir musst du das nicht erzählen. Also ich war schon seit dem NetApp-Altamira auf dem Film sozusagen. Also ich finde das genau, was du gerade gesagt hast, kann ich nur zu 100% bestätigen. Mich freut es auch da umso mehr, dass ich jetzt quasi endlich mal einen zweiten hab, der ja diese Leidenschaft ein bisschen teilt und dass du da so ein bisschen angesteckt bist, was ich auch gemerkt habe.
Ja, das stimmt. Aber ja.
Willst du mir und willst du auch den Zuhörern, ich wollte schon Zuschauern sagen, Zuhörern, mal sagen, ja, wie kommt man an so ein Rad ran? Hast du Kontakte zu Sky oder wo hast du es her?
Ja, pass auf. Also grundsätzlich gibt es mittlerweile, es gibt zum Beispiel eine Seite proowncycling.com. Das ist ein Däne, der hat Verträge, der kauft dann komplett das ganze Kontingent von Sky und ich glaube von Agri-Niger und noch irgendwelchen Teams. Ich glaube 3, 4, 5 Teams. Muss man selber mal auf der Seite gucken. Kauft der halt auf, bereitet das auf und verkauft die Sachen dann wieder. Ne? Also der kauft dann auch alle Laufradsätze, Trinkflaschen, Vorbauhalter, Sattelklemmen, also Gabeln. Du kriegst da Zeug ohne Ende und kannst es dann bei ihm über die Seite kaufen. Ist dann halt auch gebraucht. Ne? Meistens in der Regel 2 Jahre gebraucht. Sprich, ich glaube, bei Sky ist es so. Wir hatten noch mit Christian Knees gesprochen. Der sagte, glaube ich, das erste Jahr wird das Rad zum Rennen fahren genommen und das zweite Jahr kriegst du das Rad dann mit nach Hause als Trainingsrad und dann wird es nach dem zweiten Jahr, also im dritten, dann veräußert. Manche Teams kann man so ansprechen. Und mal fragen, ist allerdings sehr, sehr schwer, da ranzukommen, wenn du nicht das nötige Netzwerk hast. Also dann sind so Seiten wie halt Pro und Cycling eine gute Adresse, wenn du gar keine Kontakte hast, dir da ein Profirad zu kaufen. Oder du lernst jemanden kennen, so wie ich es durch Zufall ihn kennengelernt habe, und zwar den Andreas, der in Hamburg wohnt. Der hat ein riesen Netzwerk, hat sehr, sehr viele Profiräder und er ist ein absoluter Fan von Filippo Pozzato, Rennrädern, Geschichten dahinter und allgemein dem ganzen Sport. Und ihn fasziniert das so, dass er sich ein Netzwerk aufgebaut hat zu Sportdirektoren, zu Mechanikern, zu Fahrern und die Räder auch immer mit einer bestimmten Geschichte. Also er sagt jetzt, ich gebe mir irgendein Rad, sondern er sieht vielleicht irgendeine Story, hat irgendeinen besonderen Fahrer und sagt, pass auf, das Rad würde ich gerne haben. Könnt ihr mir das besorgen? Und dann sagen die halt, ja, okay, wir tun unser Bestes. Garantieren können wir nichts. Und dann, so hat sich bei ihm zu Hause ganz schön was zusammengesammelt. Und er will diese Leidenschaft teilen. Das heißt, er macht Ausstellungen, präsentiert die Räder, steht dann auch meistens dabei. Er sagt, er geht eigentlich so vor, er stellt die Räder aus, die Leute kommen gucken und dann erzählt er ihnen die Geschichte dazu. So, und bei ihm habe ich durch Zufall kennengelernt, bin zu ihm nach Hamburg gefahren, Fizi.
Krass.
Und du wirst es nicht glauben, aber ich hatte das Mikrofon dabei.
Boah, das ist ja, Mann, das ist ein Satz, so lobe ich mir das. Und ja, ich würde sagen, gar nicht mehr lang auf die Folter spannen. Erzähl mal, was hast du da erlebt oder was hast du an akustischen Leckerbissen mitgebracht? Ich würde sagen, wir schalten zum Jupp, oder?
Ja, Fizi, ich befinde mich hier gerade in Hamburg und zwar bei dem lieben Andreas und der Andreas sitzt vor mir, hat unser goldenes Mikrofon vor sich stehen und ich grüße dich, Andreas. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, was du machst, wie das heißt und was deine Philosophie ist.
Ja, moin aus Hamburg. Freue mich sehr auf das Gespräch und auch die Möglichkeit, so ein bisschen was zu erzählen, was ich so mache. Ich habe so vor 4 Jahren irgendwie so eine verrückte Idee entwickelt, zu sagen, wo bleiben eigentlich die ganzen Profiräder? Und gibt es nicht eine Möglichkeit, an so ein Profirad zu kommen? Und daraus ist ja ein Ausstellungskonzept, hat sich ein Ausstellungskonzept entwickelt. Und da würde ich mich sehr freuen, drüber zu sprechen heute.
Ja, wir sind auf jeden Fall heiß drauf, weil auch jeden Hobbyfahrer und Jedermannfahrer, glaube ich, interessiert es einfach, weil man guckt ja keine Hobbyrennen im Fernsehen in der Regel, sondern Profirennen und guckt sich dann ab bei den Profis, wie fahren die, was fahren die. Will man, und so ein Profirad zu sehen, ist natürlich auch immer sehr schwer. Man steht vielleicht mal am Streckenrand und man sieht es vorbeihuschen. Im Fernsehen sieht man vielleicht mal den ein oder anderen Spot im Vorgang oder Nachgang von der Sendung, aber so richtig hautnah ist man ja selten dran. Und das machst du uns möglich, beziehungsweise machst du vielen Leuten möglich. Und nicht nur das Visuelle, dass die Leute das Fahrrad sehen können, ist dir wichtig, sondern was genau auch?
Ja, aus diesem Ausstellungskonzept und in der Tat ist es da wirklich eine der seltenen Möglichkeiten, diese Räder mal in Ruhe sich anzugucken, ist auch die Idee entstanden, diese Räder halt auch vielleicht zu vermitteln oder anderen Fahrern die Möglichkeit zu geben, diese Räder zu fahren. Diese Räder stellen ja in den meisten Fällen das Optimum dar des jeweiligen Jahres, was so technologisch möglich ist. Das ist natürlich einmal der Reiz, dass das die Formel 1 des Radsports ist und entsprechende Materialien sind verbaut, teilweise Prototypen, teilweise Sachen, die erst ein Jahr später in Serie gehen. Auf jeden Fall faszinierendes Material, weiß, glaube ich, jeder. Und man sieht es eben, wie du eben schon angesprochen hast, vielleicht für eine zehnte Sekunde beim Rennen, wenn man am Straßenrand steht. Oder wenn man Glück hat, im Fahrerlager ein bisschen länger, aber auch dann irgendwie gut geschützt. Und bei mir gibt es eben die Gelegenheit, diese Räder auch mal anzufassen und mal so ein bisschen das zu erfühlen oder genauer sich anzugucken. Am Ende ist es natürlich auch die Geschichte der Fahrer oder die Renngeschichte letztendlich, die das Rad natürlich noch mal spannender machen, wenn man weiß, welche Rennsituationen darauf gefahren wurde und dass man das noch mal nachempfinden kann. Dieses Paket finde ich sehr, sehr interessant.
Ja, also es geht nicht nur drum, okay, die haben Prototypen, die haben den neuesten Rahmen, die haben die neueste Schaltung oder die Junction-Box jetzt im Rahmen und nicht mehr auf dem Rahmen, sondern es geht darum, nicht unbedingt das glatt gebügelte Siegerrad zu sehen, das gelb lackierte Pinarello oder Trek oder was auch immer, sondern es sind spezielle Situationen in einem Rennen, die entstanden sind und die dadurch einfach dem Rad eine Geschichte verleihen, die halt einmalig ist.
Tatsächlich sind das in dem Moment, wo ein Rennen gefahren wurde, ist es ein historischer Moment. Also ganz klar, weil es in der Vergangenheit liegt. In dem Moment ist das auch weg. Es ist gebannt auf Film und irgendwo über die Medien kommuniziert. Aber das eigentliche Objekt verschwindet. Also das Rad verschwindet. Natürlich ist der Fahrer zu sehen, aber das Rad selber, was eben genau diese Story letztendlich beinhaltet, also ist weg. Und das ist eigentlich so mein Ansatz gewesen, diese Räder zu suchen, nach denen zu fragen, nach denen die zu bekommen, was teilweise eine Detektivsuche ist, teilweise braucht es viele belgische Bier, um mit irgendwelchen Mechanikern in Kontakt zu kommen, oder es ist einfach eine Glückssache, ein spannendes Rad zu bekommen. Also eins meiner ersten Räder ist das Rad von Rui Costa, das Weltmeisterrad gewesen, oder ist es noch, was die Weltmeisterfarben auf sich auf dem Rahmen trägt, was natürlich immer was Besonderes ist. Klar, das sind natürlich Einzelstücke. Aber das ist auch dann irgendwie natürlich auch die Geschichte von Rui Costa. Also 2013 ist er in Florenz ja Straßenweltmeister geworden beim Movistar und ist dann zu Lampre Merida gewechselt und die haben eben ihm dieses Merida Reactor gebaut. Zweimal gibt es das auf der Welt.
Ja.
Einmal habe ich das.
Ja.
Was natürlich wirklich was Besonderes und Spannendes ist. Und dieses Rad ist einfach durch einen netten Kontakt zu Merida zu mir gekommen, die sich also sehr auch mit dieser Idee identifiziert haben, dass diese Profiräder wieder zurück in die Öffentlichkeit kommen.
Ja.
Und sie wieder sichtbar werden.
Ja.
Und das war auch der Hintergrund, warum ich das Rad überhaupt bekommen habe. Also das macht manchmal den Unterschied, auch erklären zu können, ich möchte nicht einfach ein wertvolles Rad abgreifen und irgendwie zum günstigen Preis, sondern der Preis steht da manchmal im Hintergrund. Nicht, dass es teuer sein muss immer,
ja,
aber man redet da nicht über den Preis zuerst. Das wäre einfach ein Fehler, einen Mechaniker zu fragen, hey, ich hätte gern eins von den Rädern, wie viel willst du denn haben dafür?
Mhm.
Der wird dich ignorieren.
Ja.
Die Geschichte läuft anders. Die läuft über Begeisterung, die läuft über Gemeinsamkeiten, die man entwickelt, oder eine Idee eben, wo man sagt, ich möchte das Rad eben anders wertschätzen, als es einfach nur zu fahren.
Ja, ja. Du hast hier zwei Räder uns hingestellt, beziehungsweise eben den weißen Vorhang gehoben und es kam zum Vorschein. Ein Pinarello mit der Startnummer 48. Was genau hat es mit diesem Rad auf sich?
Ja, einige Räder haben natürlich auch eine nicht unbedingt Siegergeschichte. Trotzdem sind diese Geschichten immer spannend, weil sie eigentlich genau den Radsport widerspiegeln. Das Auf und Ab.
Ja,
das ist ein Paris-Roubaix-Rad. Von keinen weniger als Geraint Thomas. 2013 ist er das Rad gefahren, da in Diensten so von seinem Mannschaftskapitän Bradley Wiggins. Klar, also 2013 war Team Sky schon auf der Höhe, was die Erfolge angeht. Die Ansage war klar, unter die Top 10 zu fahren.
Ja.
Das hat Geraint Thomas in dem Jahr nicht ganz geschafft. Er hat sich irgendwie, wie das ab und zu mal sein Pech war, relativ oft hingelegt.
Ja.
Und ist dann irgendwie, glaube ich, als 70., 76., wie auch immer reingekommen, also vollkommen außerhalb der Erwartung. Es war 2013 und er kommt ja bekanntlich aus Wales und sie hatten ihm ein Kleeblatt auf seinen Rahmen geklebt.
Ja.
Vorne, was da eben auch noch so schön zu sehen ist, der Abdruck davon, weil der Abdruck nur noch zu sehen ist, denn er hat während des Rennens offensichtlich dieses Kleeblatt verloren auf einem der Cobblestones, also ja, Kopfsteinpflasterpassagen. Also, genau wie im echten Leben, jeder, der mal Radrennen gefahren ist, weiß, dass auch das Glück eine große Rolle spielt und in dem Fall hatte er definitiv kein Glück. Er hat sein Glück irgendwo auf dem Kopfsteinpflaster verloren und im Jahr drauf ist er dann eigentlich mit identischem Material Siebter geworden und glaube ich noch vor seinem Teamkapitän. Also insoweit kann man sehen, gleiche Beine, gleiches Rad, nur eine andere Situation.
Ja.
Also ein Stück auch Geschichte, obwohl es eben nicht seine Erfolgsgeschichte ist, aber trotzdem eine von ihm.
Ja, und jetzt sieht man halt vorne auf dem Rahmen noch anhand der Klebereste, dass da mal ein Kleeblatt drauf klebte. Und diese Geschichte dahinter macht das Rad dann noch irgendwie besonders, weil er, glaube ich, in der Jugend mal das Rennen gewonnen hat.
Exakt, ne? Also er hat 2004 Junior Paris-Roubaix gewonnen und ist dann tatsächlich erst 2010 zu diesem Rennen wieder zurückgekehrt. Man hätte ja eigentlich annehmen müssen, wenn man das als Junior gewinnt, kennt man sich auf dieser Strecke aus, aber offensichtlich hat er dieses Projekt so lange geparkt für sich, um dann irgendwie beim Team Sky wieder da einzusteigen, mit natürlich starken Fahrern. Also die waren immer gut bei Paris-Roubaix, aber ja gut, in diesem Jahr 2013 war das Glück eben nicht mit ihm.
Ja, ich hatte dich eben schon gefragt, die Luft ist aus den Reifen drauf, habe ich gefragt, ob du die rauslässt, aufgrund, dass der Reifen sich entspannt und vielleicht keine Schäden entstehen, oder ob es einen anderen Grund hatte. Du sagtest gerade, es sind die Originalreifen, und damit das Rad auch original bleibt, bleiben da auch die Originalreifen drauf, und die sind halt mit den Jahren, gibt das Ventil schon mal nach oder auch der Mantel.
Ja gut, das ist ja schon eine Weile her, 2013. Das Rad ist halt so, wie es im Rennen war, steht es hier. Und diese Reifen von FMB, ein besonderer Reifenhersteller, witzigerweise haben die nur für Paris-Roubaix diesen Reifenhersteller genutzt, hat eben diesen Reifensatz speziell für solche Kopfsteinpflasterrennen bei den Klassikern entwickelt. Und das ist natürlich ein Stück, was an das Rad gehört, und deswegen macht es keinen Sinn, das runterzumachen, weil es original ja stehen soll. Und wenn es platt ist,
ist es platt.
Und keine Luft mehr reingeht, dann ist es halt platt, aber es ist ja trotzdem noch eben ein Stück Originalität, was einem eigentlich auch immer noch mal zeigt, wie besonders diese Räder auch sind. Also wie speziell aufgebaut diese Räder sind, und auf den Blick ist es ein vielleicht klassisches Rennrad, aber wenn man genauer hinguckt, sind da sehr, sehr viele spezielle Teile dran.
Unter anderem haben die Laufräder von Shimano, die es so gar nicht gab oder später gab, das sind Prototypen, sagtest du?
Ja, das sind, also jeder, denke ich, der im Radsport unterwegs ist oder irgendwie da ein bisschen affin ist, kennt die Dura SC50, ein Klassiker Laufradsatz. Die Tubulars, die sind unendlich viel bei Rennteams oder Amateuren gelaufen. Und das sind debranded, ist die debranded Variante. Debranded heißt, dass da nichts an Dura Ace draufsteht und nur der Shimano Schriftzug. Und so ein kleiner Mini-Aufkleber Prototype. Also zu dem Zeitpunkt haben die offensichtlich auch die C50 getestet unter harten Bedingungen.
Ja.
Und keine Ahnung, wenn Autohersteller ihre Autos nach Finnland schicken oder wo auch immer auf irgendwelche Pisten, so ist das eben auch bei den großen Herstellern, dass die eben auch bestimmte Teile vorher bei Rennteams testen. Und ja, das ist so ein Laufradsatz. Der Rahmen selber ist ein Dogma K, also nicht die klassische Dogma-Variante, sondern die mit einem anderen Hinterbau versehen ist, der durch die andere Form besser federn soll. Auch das war zu dem Zeitpunkt ein Experiment von Pinarello. G fährt einen anderen Sattel, ist komplett aufgepolstert, anders gepolstert, weil er sich mal das Becken gebrochen hatte und dann eine andere Dämpfung braucht in dem, also insbesondere bei so einer Strecke wie Paris-Roubaix. Ja, andere Flaschenhalter, doppelt gewickeltes Lenkerband. Ja, so eine Paris-Roubaix-Rennmaschine ist schon sehr speziell.
Schon nochmal ein bisschen modifiziert, ja. Dann lass uns mal rüberspringen zum zweiten Rad. Mhm. Da steht was genau?
Das ist, das ist ein Rad, was auch Radsportgeschichte geschrieben hat, insbesondere der Fahrer. Johnny Hogerland sagt vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so viel, aber wenn man die Rennsituation sich vor Augen führt, dann hat das, glaube ich, fast jeder, der die Tour de France verfolgt hat, im Kopf. Er ist nämlich in 2011 in so einer ganz unglücklichen Situation gewesen, dass ein Begleitfahrzeug einen Baum ausweichen musste, einen anderen Fahrer touchiert hat und ihn in den Stacheldraht geschossen hat. War also relativ reingewickelt in den Stacheldraht, hat also ziemliche Beinverletzungen davongetragen, war aber bei dieser Etappe auf dem Weg ins Bergtrikot, also war virtuell im Bergtrikot, hatte eigentlich die Polka-Dots eigentlich schon direkt vor Augen und hatte annähernd noch so 30 Kilometer bis zum Ziel.
Ja.
Und ist dann tatsächlich auf dieses Rad, was hier vor uns steht, gestiegen. Das war dann seine Ersatzmaschine.
Ja.
Und ist dann, hat es dann tatsächlich geschafft mit, ich weiß nicht, wie viele Tapes er hatte auf dem Bein, da ins Ziel zu rollen und hat dann unter großen Emotionen halt das gepunktete, berühmte Polkadot-Trikot übergezogen und das zeigt eigentlich so dieses dass auch Rennsituationen, die eigentlich verzweifelt schlecht ausfallen und eigentlich, wo jeder normale Fahrer sagen würde, okay, ich gehe jetzt mal direkt ins Krankenhaus mit sowas, dass die sowas zu Ende fahren.
Mhm.
Einfach, das ist einfach für mich nicht nachvollziehbar, aber unglaublich bewundernswert.
Das ist beeindruckend, ne?
Ja.
Zu was man dann wahrscheinlich auch noch mit einer gehörigen Portion Adrenalin
sicher
zu leisten imstande ist, ne?
Ja, also sicher. Er hat auch in den Folgeetappen versucht, das Trikot zu verteidigen. Hat dann noch ein sehr schönes Rad danach bekommen von Ridley, also eins, was wirklich die gepunktete Lackierung hatte.
Ja.
Und hat es dann leider nicht geschafft, das nach Paris zu tragen. Aber ich glaube, er ist in Erinnerung geblieben für so eine Leistung.
Auf jeden Fall. Also an die Geschichte mit dem Stacheldraht kann ich mich auf jeden Fall auch noch dran erinnern. Und dass das Rad jetzt einmal vor mir steht hier, ist schon beeindruckend, mit dem er dann weitergefahren ist und sich das Bergtrikot geholt hat. Das ist wirklich schon beeindruckend. Auch wenn, wie du sagst, nicht das Gewinnen macht unbedingt das Rad interessant, sondern einfach die Geschichte dahinter. Und es ist wirklich viel Emotionen, die auch da, glaube ich, mit drin stecken. Welches ist denn dein krassestes Rad von der technischen Seite? Also wo würdest du sagen, du hast ja jetzt viele Profiräder, sind, glaube ich, bei dir schon durch die Garage gegangen. Bei welchem Rad würdest du sagen, das ist so technisch absolut high level? Oder gibt es vielleicht zwei, oder wo du sagen würdest, besser geht nicht? Oder ist das Beste, was mir je zwischen die Finger kam?
Also, das ist wirklich, wirklich eine schwere Frage, weil das, glaube ich, habe ich eingangs gesagt, dass das für mich immer ein Paket darstellt, so ein Rad. Also einerseits Stand der Technologie, also was ist tatsächlich, welcher Entwicklungsstand ist da zu sehen, was sind da an Komponenten, welche Komponenten sind verbaut, aber eben auch, was ist eigentlich, welcher Fahrer hat da drauf gesessen und wer hat oder was hat er damit irgendwie letztendlich erreicht oder bewegt? Und ich muss gerade grübeln. Es gibt zwei Räder, die besonders sind, finde ich. Also wenn man jetzt vom Technologischen ausgeht, hat natürlich jedes Jahr bringt die Radindustrie irgendein technologisches Gimmick wieder raus.
Mhm.
Aber ich glaube,
also ganz nüchtern.
Es ist jetzt kein Werbeblock für Trek, das möchte ich überhaupt nicht, weil ich habe hier, das eine ist ein Pinarello, ist ein Ridley von Ridley Helium übrigens von Johnny Hogaland. Aber zurzeit, glaube ich, ist das Trek Madoni, das SLR 9, Stand der Technik, die haben viel, viel Zeit reingegeben in diese Entwicklung. Es ist ein indirekt gefederter Rahmen, der sich einerseits knallhart fahren kann, andererseits komfortabel. Also das ist eigentlich ziemlich magisch, wie die das zusammengebracht haben. Und es ist aerodynamisch eben auch letztendlich alles rausgeholt, was im Moment so geht. Über integrierte Lenker und Einheiten und so braucht man nicht reden. Das ist Stand der Technik natürlich. Aber das ist schon klasse. Emotional, also das ist das Rad von Tom Skuins. Einfach ein toller Fahrer, weil der im Track-Segafredo-Team, wenn man den mal im Rennen beobachtet, einfach, egal wie hart die Situation ist, einfach nur ein Lächeln auf dem Gesicht hat. Sollte sich übrigens jeder Rennfahrer aneignen. Ist enorm in der Rennpsychologie extrem wichtig, immer ein Smile auf den Lippen zu haben. Die Gegner wissen dann überhaupt nicht damit. Aber er schafft das irgendwie immer zu lächeln. Also deswegen finde ich das Paket ganz gut. Mein persönlicher Favorit ist Filippo Pozzato. Braucht man, glaube ich, zu dem Fahrer nicht viel sagen. Ist irgendwie legendär, was der so gefahren ist. Auch legendär, was er für ein Typ ist. Nickname Maestro, passt absolut zu ihm. Ist halt ein typischer Italiener. Mit seiner legendären Tätowierung auf dem Rücken, Only God Can Judge Me, sagt eigentlich auch ziemlich viel. Und auf jeden Fall ist es eins seiner letzten Räder, was ich hier in die Sammlung mit aufnehmen durfte. Es ist ein Velier, das Ramato, was er beim Giro gefahren ist, als Velier, das die Ramato-Farbe, die historische, letztendlich promotet hat, und er hat das letztendlich im Rennen eingesetzt. Ja, einfach cooler Fahrer. Das Rad ist einfach spektakulär, optisch spektakulär. Ja, also ich schwanke. Ich kann es dir eigentlich nicht, so richtig kann ich es dir nicht sagen.
Also rein nüchtern, ich weiß, das ist für dich jetzt sehr schwer zu sagen, rein die technische Seite, weil du ja halt eigentlich wegen der Historie das Rad kaufst, in erster Linie. Deswegen ist technisch sehr schwer. Ich habe schon bei dir gemerkt, da was rauszukitzeln. Aber wenn ich dich, glaube ich, richtig verstanden habe, ist Trek so das, wo du, wenn du ganz nüchtern entscheiden müsstest, wäre das, was State of the Art ist, technisch im Moment von der Entwicklung mit Scheibenbremsen und allem. Und
also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nein, also natürlich muss jeder, also das ist ja irgendwann auch so eine Glaubenssache, also man schießt sich ja irgendwann auf eine Marke ein und findet die toll, aus welchen Gründen auch immer, das können ja ganz unterschiedliche Kriterien sein. Ich glaube, die fahren sich alle ziemlich genial. Also ich habe sowohl vom Lotto Jumbo oder Jumbo Visma Team jetzt auch die Bianchi bekommen dürfen und auch ein, zwei fahren dürfen. Die XR4 sind legendär. Also die Ultra XR4 sind legendäre Rahmen. Also deswegen kann man nicht sagen, eigentlich das eine ist besser als das andere. Auch ein Pinarello Dogma ist ohne Frage. Ja, was sagen die so schön? In deren Hashtag ist immer End of Discussions. Das trifft es eigentlich ganz gut. Darüber diskutierst du nicht. Über ein Dogma diskutierst du nicht, ob das ein gutes Rad ist oder nicht. Das ist ein Statement, ein Pinarello Dogma.
Ja.
Also deswegen, wenn du mich fragst, ausprobieren.
Ja, okay, aber wir sind schon mal in der Liga angekommen. Trek, Dogma, ist natürlich sehr schwer, das zu sagen, weil das wäre so, als würde man jemand fragen, welcher Formel-1-Wagen fährt sich am besten. Natürlich gibt es auch da bessere und schlechtere, aber es ist der Unterschied ist sehr gering. Und dann kommt wahrscheinlich noch persönlicher Geschmack hinzu und deswegen ist es schwer, aber trotzdem wollte ich dir die Frage stellen. Und das Rad mit der größten Historie, was du je hattest, ist welches und welche Historie steckt dahinter? Oder war das gerade schon die Geschichte, die wir gehört haben über Pozzato?
Ja, ich kann einfach nur sagen, dass ich ein riesen Pozzato-Fan bin. Deswegen liegt mir das Rad natürlich sehr am Herzen. Es ist noch ein zweites Pozzato, was er was in seinen italienischen nationalen Meisterfarben ist, an Ridley. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Rad. Das ist eigentlich so die Bandbreite zwischen dem, was er so an Karriere so hingelegt hat. Also Pozzato ist jetzt so mein Favorite, aber das, was mir gerade so ein bisschen am Herzen liegt, ist eine Pantani-Story so ein bisschen aufzurollen.
Ja.
Ich habe also von dem Villiers Alpe d'Huez, also was er 1997 womit er den Alpe d'Huez-Rekord gefahren ist und ja, die Tour de France eben. Das Rad restauriere ich gerade. Das ist nicht sein Originalrad, das wäre unbezahlbar oder irgendwie, ich weiß es nicht, das ist, glaube ich, irgendwo im Tresor in Cesenatico, keine Ahnung, also, aber das ist eins, was die wieder aufgelegt haben, also damals aufgelegt haben, und das restauriere ich halt so, wie er es gefahren ist. Und als ich das dann so gemacht habe, und da bin ich so ein bisschen auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, also wie wäre das, dieses doch sehr besondere Design von den Piraten, also er hat da verschiedene Piratenlabel und sowas halt drauf und hat eben so eine, es ist ein gelbes Rad mit so einem Blitz drauf und also es sieht sehr speziell aus, kennt glaube ich jeder, wenn man Tour de France 1997 googelt. Auf jeden Fall war die Idee, dieses Design auf den aktuellen Villiers-Rahmen zu bringen.
Ja.
Und da habe ich also einen ganz tollen Kontakt zu einem sehr tollen Lackierer, Garrett, herstellen können, der da auch so wahnsinnig und verrückt war, mit mir dieses Projekt anzugehen.
Ja.
Und wir haben das jetzt auf dem Villiers Cento Pro draufgebracht, das Design von Pantani. Und das ist nochmal so eine Entwicklungsstufe, die mir eigentlich Spaß gemacht hat, so ein berühmtes Raddesign auf ein ganz aktuelles Rad zu bringen. Das heißt also, nach dem Motto, wenn Pantani noch Rad fahren würde, würde er wahrscheinlich dieses Rad fahren. Mhm. Also es ist die Disc-Version, es ist der aktuelle Villiers-Rahmen, eben aber mit dieser historischen Lackierung.
Mhm.
Das ist im Moment gerade so mein ein Lieblingsstück.
Okay. Wir kommen mal von den Profi-Rädern mit Geschichte ein bisschen weg und mal für dich, der ja auch sehr viel mit den Fahrrädern und mit sehr guter Technik sich auseinandersetzt und zu tun hat. Disc oder Rim? Wo siehst du die Zukunft?
Ja, würde man das Team Ineos Grenadier fragen, ist die Antwort schon gegeben, Rim. Aber natürlich ist das nicht die Antwort, die viele hören wollen wahrscheinlich.
Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, weißt du, warum die auf Rim setzen?
Also manchmal ist es, glaube ich, sehr marketinggesteuert, das muss man einfach so sagen. Also gerade das Disc-Thema ist sehr stark natürlich forciert worden, um in den Radmarkt eine neue Idee reinzubringen, eine neue Technologie breit zu streuen. Sicherlich haben, also ohne Frage, Scheibenbremsen einen enormen Vorteil. Später bremsen heißt, wie in jedem Rennsport, mehr Weg machen bis zur Kurve, schneller Weg machen bis zur Kurve. Also natürlich ist das ein Vorteil.
Mhm.
Mit dem Nachteil verbunden, sich mehr Gewicht ans Rad zu binden.
Ja, also. Aber eine ganz kurze Frage aus.
Zurück zu deiner Frage, glaube ich. Eingangs, warum die das gemacht haben.
Ja.
Ich glaube, sie haben es eben wegen dem Gewichtsfaktor gemacht, weil sie wussten, dass die Tour de France eine extrem berglastige Geschichte werden wird, oder dann auch geworden ist natürlich in diesem Jahr. Und sie wollten halt das Gewichtsthema spielen.
Es wird ja immer gesagt, mit Scheibenbremsen kann ich später bremsen. Jetzt frage ich mich aus technischer Sicht, eine Felgenbremse ist ja schon überdimensioniert für ein Fahrrad. Im Prinzip, wenn ich vorne voll reinpacke, kriege ich den Reifen zum Blockieren und hinten auch. So, das heißt, der Schlüsselpunkt ist ja eigentlich der Haftung zur Straße.
Richtig.
Da ist eigentlich das Maximale, was ich rausholen kann. Also sprich, wenn ich optimales Fingerspitzengefühl habe, bremse ich mit 30% Schlupf. Das ist, glaube ich, so das Optimale, was du rausholen kannst, beziehungsweise auch beim Beschleunigen. Also wenn du beim Beschleunigen die Reifen durchdrehst, kommst du nicht schnell nach vorne. Ich glaube, der schnellste Beschleunigung ist halt mit 30% Schlupf. So, jetzt kann ich das mit der Felgenbremse, kann ich vorne mein, also ich kann so stark bremsen, dass mein Reifen blockiert und ich die Haftung verliere. Kann ich mit der Scheibenbremse ja auch. Da stellt sich mir die Frage, okay, ich würde verstehen, wenn ich sagen würde, bei einer Felgenbremse muss ich stärker am Bremshebel ziehen als bei einer Scheibenbremse. Aber kann ich mit der Scheibenbremse dann wirklich später bremsen, wenn eigentlich der Flaschenhalsreifen Straßenkontakt ist?
Jetzt bewegen wir uns, glaube ich, im Bereich des Theoretischen, weil jetzt diese Frage wäre exakt eine tolle Frage an einen echten Profi.
Ja.
Also der tatsächlich genau diese Bremsmanöver so ausführen kann, wie wir sie vielleicht in dem Extrembereich nicht mehr hinbekommen.
Ja.
Sicher ist eine Scheibenbremse besser zu dosieren. Das heißt also, du kannst die Bremspunkte anders wählen. Also das ist, glaube ich, unbestritten, dass das deutlich besser ist und vielleicht auch, und das ist aber so eine Sache, vielleicht ist es sogar auch mit der Wärmeentwicklung halt besser, mit der Scheibenbremse zu bremsen. Für uns im Hobby oder im Amateurbereich, glaube ich, werden wir diese Technologien nicht an den Punkt führen, wie es ein Profi schafft. Und deswegen ist das eine sehr theoretische Diskussion. Und am Ende, glaube ich, ist die Scheibenbremse für viele Bergfahrer einfach das Sicherheitselement. Das ist eher eine Kopfsache als eine tatsächlich begründete.
Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt, ungelabelte oder umgelabelte Profisachen. Gehen ja auch schon oft mal Gerüchte rum, der fährt über Schuhe, weil er eigentlich andere Schuhe drunter trägt oder die Schuhe sind umgelabelt, Laufräder umgelabelt. Ich weiß von meinem Podcast-Kollegen, dem Fizi, der hatte mal Laufräder von einem Profi gekauft. Die waren dann defekt, dann hat er die eingeschickt, dann haben die dem die zurückgeschickt und meinen, hier, hör mal, die sind gar nicht von uns. Also das kommt ja auch schon mal vor. Das gab es früher mehr als heute? Oder wie ist da deine Sicht oder deine Erfahrung von den Rädern, die du hattest?
Also ich glaube, es gab es früher häufiger als heute, weil heute der Stand der Technologie irgendwie bei welchem Hersteller auch immer so weit ist, dass es jetzt keine großen Unterschiede macht, ob ich jetzt einen Laufradsatz von Camper oder von Shimano fahre oder das sind also die Notwendigkeit tatsächlich anderes Material einzusetzen ist nicht mehr so gegeben vielleicht wie früher, wo vielleicht einzelne Firmen einen echten Technologievorsprung hatten.
Ja.
Also der Wechsel von zum Carbon, also von, keine Ahnung, Schamal-Alufelgen zu Carbon-Felgen. Also das Jan-Ulrich-Thema und so weiter, welchen Laufradsatz ist er wirklich gefahren und so. Das ist sicherlich da ein ganz anderes Thema gewesen. Es gibt sicherlich aber auch Fahrer, die heute noch Vorlieben haben für bestimmte, ich glaube aber eher im Bekleidungsbereich Sachen.
Ja.
Die dann möglicherweise an eine Grenze stoßen, was die Sponsoren sehen möchten. Also das, insbesondere bei Schuhen. Also ja, die werden dann oftmals aber, also es gibt ja diverse Schuhdesigns, also da gibt es dann, glaube ich, Freiheiten, die die Fahrer sich nehmen können. Ansonsten hatten wir ja schon eingangs im Beispiel von dem Paris-Roubaix-Rad hier gesagt, dass die eben auch viel Prototypen fahren.
Ja.
Und auch bei der Prototypenentwicklung letztendlich mit gefragt sind oder beteiligt sind. Und insoweit ist das eigentlich die Frage nachdem ich möchte was Besseres fahren, deswegen müsste ich was umlabeln, damit ich was Besseres fahre.
Ja.
Eigentlich nicht so gegeben. Sie kriegen ja sozusagen das Beste dann oder vermeintlich Beste, um zu testen. Und das reicht dann meistens schon aus, dass der Wunsch nach was anderem gar nicht da ist.
Ja. Okay, also kann man festhalten, früher, wo noch nicht alle Firmen einigermaßen auf Augenhöhe waren, da wurde mehr umgelabelt, weil man einfach das beste Material fahren wollte. Ja. Heute sind die Firmen in der Regel alle auf Augenhöhe und können ihren Fahrer auch individuell bedienen, dass das Umlabeln eigentlich nicht mehr möglich ist. Wobei ja schon noch mal Gerüchte rumgehen, man würde Assos-Polster in andere Hosen einnähen oder wie gesagt mit den Schuhen. Geht ja schon mal so durch den Flurfunk sowas, ob das nachher so stimmt. Ich weiß es nicht, aber
also ja. Ich habe mal mit ein, zwei Fahrern tatsächlich darüber sprechen können, die müssen fast in jeder Saison ja mit einem neuen Kleidungssatz irgendwie letztendlich ins Rennen gehen.
Mhm.
Und da gibt es natürlich schon die Momente, wo die bedauern, von einer bestimmten Firma wegzugehen.
Ja.
Und dann wieder das Zeug von dem fahren zu müssen. Also die Kommentare gibt es.
Mhm.
Aber dass sie dann sich irgendwie ein komplettes Trikot neu drucken lassen, also das ist illusorisch, dann müssen die da halt durch. Was sie dann da drunter an Base Layer oder sonst irgendwie fahren, sieht man ja nicht. Also, aber ich glaube, das ist so Arbeitskleidung. Das müssen sie halt akzeptieren. Tun sie ja auch.
Ja, das ist wie bei uns, wenn man der Uwex Arbeitsschuh nicht richtig sitzt, ist halt die Stahlkappe drin, hast du zu tragen. Sicherheit geht vor.
Ja.
Ja. Wie kommst du, hast anfangs schon mal gesagt, da muss das ein oder andere belgische Bier schon mal herhalten. Wie kommst du an die Räder dran? Also es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass du bei eBay Kleinanzeigen guckst, hey, der Herr Thomas verkauft gerade sein Rad, sein Roubaix-Rad. Wie kommst du an so Räder dran?
Ja, das ist schon, also ich hatte eingangs gesagt, so 3,5, 4 Jahre bin ich da dran, so ein bestimmtes Netzwerk aufzubauen, kann man eigentlich fast sagen, zu Fahrern oder Teams oder auch Händlern, die da einen besonderen Zugang haben. Das braucht so ein bisschen Zeit. Man darf da nicht ungeduldig werden. Insbesondere, wenn man auf bestimmte Räder aus ist. Es gibt inzwischen schon Möglichkeiten, an die Räder ranzukommen, aber wenn man jetzt einen bestimmten Fahrer zum Beispiel im Auge hat, der auch noch ein bestimmtes Rennergebnis mal eingefahren ist. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte unbedingt von Roglic das Bike.
Ja.
Ja. Dazu gehört halt ein sehr persönlicher Kontakt. Und der baut sich eben erst über bestimmte Situationen, ob das jetzt das Bier ist oder einfach ein gutes Gespräch. Und zwar nicht nur eins, sondern das baut sich auf.
Ja.
Und dann hat man irgendwann so einen Kontakt und sagt, okay, man kriegt dann die Räder tatsächlich auch aktiv angeboten.
Ja.
Und muss sich dann, das ist dann der Idealfall, nicht mehr selber bemühen, sondern man steht auf einer Liste.
Ja.
Und wird dann informiert, wenn es soweit ist.
Und der Kontakt oder die Gespräche kommen dann zustande, indem du auf Veranstaltungen bist, auf Rennen bist und, sage ich jetzt mal, einen VIP-Ausweis hast und nachher noch in dem im Zelt, wo vielleicht noch gesprochen wird oder Pressekonferenz oder wie kommt sowas zustande?
Inzwischen ist das für mich ein Tick einfacher, weil ich das Konzept der Pro Cycling Collection, so heißt eben mein Ausstellungskonzept, ist ja, diese Räder zu zeigen.
Ja.
Und das Zeigen dieser Räder, das passiert eben auf Radmessen oder auf Radsportveranstaltungen oder sowas. Und dann ist es ja sozusagen automatisch, dass diese meine Visitenkarte ist, dass ich eben zeige, dass ich das, was ich mit den Rädern mache.
Ja.
Und deswegen habe ich da natürlich mehr Gelegenheit, auch mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die mir dann wieder ein Rad vermitteln können, weil sie sehen, was ich mit den Rädern anstelle.
Ja.
Also ich durfte in Innsbruck sein, zur Rad-WM, habe da das Rui Costa-Rad ausgestellt.
Ja.
Und war dann, also sozusagen als Gegenleistung, hatte ich dann Zugang zu dem VIP-Bereich und
was
dann eben. Und das hilft dann natürlich.
Genau, und dann sehen die wahrscheinlich, okay, von wem ist das, wer stellt das aus? Und dann spricht dich vielleicht auch der ein oder andere an und oder sagt, hier, klasse eben, Sache.
Ja. Oder man hat eben auch direkt den Kontakt zum, also da laufen ja dann alle rum. Und wenn man dann die in einer einigermaßen entspannten Situation erlebt und nicht gerade irgendwie in Rennhektik, dann kann man da schon den ein oder anderen Satz wechseln.
Und
manchmal hat man Glück, dass man dann seine, keine Ahnung, Telefonnummer irgendwie hinterlässt oder nicht oder irgendwie einen Kontakt kriegt. Sportliche Leiter sind oftmals meine Ansprechpartner.
Ja, also es ist jetzt nicht, ich gehe mal irgendwo hin, quatschen Mechaniker an, wie du sagtest, und sag, hier, was kostet das Rad? Ich nehme das. Sondern es steckt schon wesentlich mehr Arbeit, Aufwand und Zeit dahinter, dieses Netzwerk aufzubauen, um dann gerade speziell an so Räder, wie du sagst, feel the history and ride like a pro. Das ist ja so dein Grundsatz, dass man wirklich diese Räder mit der Geschichte dahinter bekommt und nicht einfach nur irgendein Rad kauft. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt als Otto Normalverbraucher, Hobbyfahrer ohne Netzwerk mal ein Fahrrad kaufen will, was einem Profi mal gehört hat, um einfach mal vielleicht auch dieses Gefühl zu haben, ich fahre hier mit einem Fahrrad, ich bin mit einem Rad unterwegs, was mal die Tour de France gefahren ist, was mal den Giro gefahren ist, was mal ein Klassiker gefahren ist. Das fühlt sich ja noch mal anders an, als wenn ich ein Rad von der Stange kaufe. Wie komme ich an so ein Rad? Komme ich da überhaupt dran? Und wenn ja, wo würdest du unseren Hörern empfehlen, hört da mal nach oder schaut da mal hin?
Also es gibt ein paar Möglichkeiten, die direkt beim Hersteller, also wir können natürlich jetzt irgendwie namentlich mal durchgehen, das finde ich immer ein bisschen blöd, aber es gibt natürlich einen deutschen Hersteller, einen Bekannten in Koblenz, der macht das offiziell.
Also kannst ruhig Namen sagen.
Da kann man, egal. Piep, Schleichwerbung, keine Ahnung. Natürlich, also logischerweise kennt, glaube ich, auch jeder, Canyon verkauft die Räder. Muss man immer sehen, was man tatsächlich möchte. Also natürlich sind dann eben genau diese Einzelstücke von bestimmten Fahrern relativ schnell weg oder kommen gar nicht erst in den Verkauf, weil
du vorher da warst.
Aber auch verschiedene Hersteller sind ja auch drauf gekommen, dass das eine sehr besondere Möglichkeit ist, Werbung zu machen, und den behalten die selber. Also Also Canyon ist klar, ist ein Selbstgänger, guckt man auf die Seite, wenn man das dann zahlen kann und möchte. Und dann gibt es ab und zu mal...
Wenn ich dich ganz kurz unterbreche, wo liegt dann ungefähr bei Canyon, weißt du das aus dem Kopf, der Preis für ein Tourrad?
Habe ich lange nicht geguckt. Ich würde im Moment so tippen, 2/3 des Neupreises.
Okay.
Sowas. Also sie sind...
Bewegt man sich jetzt, wahrscheinlich ich jetzt um die sage, 7.000, 8.000 Euro rum. Schätzungsweise, wer es genau wissen will, muss da auf die Seite gehen.
Ja, ich tue mich da immer ein bisschen schwer, weil so, du hast mich ja gefragt, also wo es jetzt sozusagen offensichtlich und mit einem Preisschild drauf zu bekommen ist. Das ist jetzt mal Canyon. Es gibt Teams, die machen einen direkten Verkauf ihrer Räder. Sunweb war jetzt gerade ein klassisches Beispiel. Muss man versuchen, so ein bisschen im Internet zu recherchieren, welche Teams machen das. Das wird sozusagen auch nicht gerne rausgegeben, weil das auch immer in einem Kreis von Personen passiert. Mhm. Also ein klassisches Beispiel von Sunweb jetzt auch.
Ja.
Da hatte ich auch einen direkten Kontakt zu einem Mechaniker und ich wollte unbedingt ein spezielles Rad haben von Matthews, also Michael Matthews. Und er hat gesagt, ja, I do my very best. Und war eigentlich klar, dass das möglich ist. Aber dann hieß es, nee, er will sein Rad selber behalten.
Ja.
Okay. Nur eine Story am Rande. Also es ist nicht immer so, dass man diesen Kontakt dann hat und dann auch die freie Auswahl hat, sondern da muss man dann auch nochmal bestimmte Kriterien irgendwie überwinden, um dieses Rad zu bekommen. Also, es gibt allerdings auch, also es gibt einen dänischen Anbieter, Pro-Owned Cycling,
glaube ich.
Cycling. Ja. Die haben das auf eine sehr professionelle und gute und faire Art. Ich mache jetzt mal Werbung für die dänischen Kollegen gemacht. Da lohnt es sich, auf die Seite zu gucken, sowohl was Klamotten angeht, auch Teile, als auch Räder und Rahmen.
Ja.
Insbesondere Team Sky, Colnago hatten sie jetzt, also
Eddie Merckx,
UAE, die Ajou Dessert, okay, das. Ja, last but not least, könnt ihr mich fragen.
Ja, das ist natürlich, also bei dir kriegt man natürlich dann nicht nur das Profirad, sondern auch ein Rad, meistens mit Geschichte, weil du dir halt auch immer spezielle Räder aussuchst. Also, wer interessiert ist, kann dich fragen, am besten über Instagram oder über E-Mail-Adresse.
Ja, ich habe einen Instagram-Account, pro-cycling-collection. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse oder man kann mich halt über Instagram auch kontakten. Da sieht man eben, was ich so an Rädern in der Ausstellung, im Ausstellungskonzept habe. Und ähnliche Räder kann man auch... Na, es lohnt sich einfach mal, mich zu kontakten und zu sagen, hier, ich habe einen Wunsch, Traumrad und mal gucken, was passiert. Und
das ist doch ein wunderbares Schlusswort. dann danke ich dir recht herzlich, dass ich mir ein paar Räder bei dir angucken durfte und auch die Geschichte dazu von dir persönlich erzählt bekommen habe. Danke dir für das nette Gespräch und wir hoffen, dass unsere Hörer das dann auch mit anderen Augen ein bisschen sehen. Nicht nur von der Geschichte, es ist ein Profirad, sondern es steckt auch immer eine Geschichte dahinter. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, schalten wir zurück zu dir, Fizi, ins Studio.
Ja, Jupp, vielen, vielen Dank von meiner Seite für dieses wirklich, wirklich tolle Interview. Ich bin... sowas von geflasht und ganz positiv geschockt, dass es dir gelungen ist, so einen genial verrückten Radsport-Fan vors Mikro zu bekommen und da einen Kontakt herzustellen. Ich für meine Seite würde mir erstmal ganz kurz ein Bier aufmachen. Sekunde.
Mach das, Fizi. Also ich war auch wirklich angetan. Vor allem finde ich halt gut, dass man jetzt auch mal die Möglichkeit hat, jemanden zu kennen, der einem so ein Rad besorgen kann oder verkaufen kann. Ich sag extra kann. Wie er gerade sagt, es klappt nicht immer, aber die Möglichkeiten sind da. Und allein schon mal die Möglichkeit zu haben, ist ja genial. Also wer von euch da draußen schon immer mal einen Traum hatte von einem Profirad, ein bestimmtes, kontaktiert ihn gerne. Er ist sehr nett, er ist sehr hilfsbereit. Die Internet- bzw. Instagram-Seite lautet pro-cycling-collection. Sucht einfach mal. Wir werden es auch bei uns auf Instagram posten, Fizi, weil ich habe noch über die Räder, über die wir gesprochen haben, das Rad von Jaron Thomas und das Rad von, hilf mir,
Johnny Hogaland. Immer noch ein ich war sprachlos, dass der es nichts gesagt hat.
das Ridley Helium.
Genau.
Und zwar die beiden Räder werden wir bei uns in Instagram noch hochladen, wo sie ja in einer Ausstellung ausgestellt wurden. Da kann man sie perfekt sehen. Da könnt ihr sie euch nochmal anschauen. Und wie gesagt, scheut euch nicht, ihn zu kontaktieren. Apropos kontaktieren, Fizi, ist das eine Überleitung oder ist das keine Überleitung?
Genial, also die Überleitung, ich will dir auch sofort quasi die Bühne freimachen für unsere anstehende
Weihnachtsaktion. Sag nix!
Weihnachten naht, ich möchte nur sagen, ich bin gerade auf der Instagram-Seite von ihm, von ProCycling Collection, und es ist allein weg vom Kaufwillen, allein diese Möglichkeit dieser Ausstellung. Also ich hoffe, dein Kontakt ist so gut, dass er uns zur nächsten Ausstellung einlädt, beziehungsweise uns Bescheid sagt, weil das will ich sehen. Das ist, Alter, sind da geile Räder, ey.
Leckendelli, wa? Da geht dir das Messer ab, wa?
Krass. Aber auf jeden Fall, jetzt habe ich dir deine Überleitung kaputt gemacht, das tut mir total leid. Wir waren bei
Benachrichtigen. Ist nicht schlimm, Fizi, die Räder sind's wert, die haben Prio 1. jetzt könnt ihr nicht nur die Profi-Räder bekommen, sondern auch in einem Profi-Podcast eventuell gehört werden. Und zwar haben wir eine WhatsApp-Nummer eingerichtet für euch. Ihr könnt uns Weihnachtsgrüße, und zwar bitte per Sprachnachricht senden, die wir dann wiederum mit in unseren Spezial-Weihnachts-Podcast einbauen werden. Und zwar könnt ihr uns die schicken auf die Handynummer 01520 140 41 81. Eure Weihnachtsgrüße bitte als Sprachnachricht mit eurem Vornamen und vielleicht noch die größere Stadt bei euch in der Nähe, dass man ungefähr weiß, wo es herkommt, an die 01520 140 41 81 senden, und wir bauen das alles mit in den Podcast ein. Richtig, Fizi?
Auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt, was wir bekommen. Ich würde mit dir schon um das ein oder andere kalte Bier wetten, wer uns welche schickt. Aber wenn ihr euch immer gefragt habt, was beim Samstagabendprogramm im Fernsehen die Stimme des Gewinnspiels ist, ich hab's jetzt rausgefunden, Jupp, von wegen Ingenieur und so weiter, ne? Du bist ein kleiner TV-Held, wie du das gerade angesagt hast. Weltklasse.
Ja, Wahnsinn. Wie die Buchstaben. Frau, wie hieß die nochmal bei Glücksrad? Nannte man sie?
Genau. Ich weiß es nicht, aber ja, die hat ja nur angezeigt. Ich hatte jetzt eher so.
Lottofee?
Nee, das war was anderes. Das war ja hier Lottozahlen. Nee, ich meinte eher. Und wenn Sie jetzt anrufen, unser Gewinnspiel, gewinnen Sie noch heute 5.000 Euro in bar, wenn Sie den Unterschied zwischen.
Per Blitzüberweisung.
Per Blitzüberweisung. Den Unterschied zwischen, wie erkennt man den Unterschied zwischen Zucker und Salz? A, an der Farbe, B, am Geschmack.
Ja, und selbst da gingen garantiert auch noch falsche Antworten. Nee, Fizi, du hast recht, meine Stimme ist natürlich eine geborene Zahlenstimme. Und deswegen sage ich es noch einmal. 01520 140 41 81. Wir freuen uns auf eure Sprachnachrichten, die wir dann einbauen, und wünschen euch an dieser Stelle alles Gute. Danke auch nochmals, ich weiß, wiederholen uns, aber für eure vielen Zusendungen und Nachrichten. Danke fürs Zuhören, danke für alles. Und jetzt bist du dran, Fizi.
Ich bin jetzt mal so frei und mache noch einmal Werbung für unser hoffentlich, wenn wir den Podcast veröffentlichen, noch erhältlichen, weil die 100 Stück Limitation ist wirklich keine Lüge. Es gibt und wird nur 100 Stück unseres aerodynamischen, ultraleichten, was hatten wir noch? Veganen, cholesterinfreien, laktosefreien, super Multifunktionshalstuch. Ich hoffe, dass wir zu dem Zeitpunkt, wenn wir hier quasi on air gehen oder viral gehen, dass wir noch welche haben. Sie sind schon gut vergriffen und ja, sichert euch jetzt ein Stück Vatasia-Geschichte.
Ja, stimmt. Ich habe es fast vergessen, Fietz, da hast du recht. Am ersten Tag sind über die Hälfte, also ich glaube am ersten Tag sind 57 weggegangen. Du hast gesehen, krass, wie viele Umschläge ich gefaltet, geklebt und beschriftet habe. Ich muss sagen, meine Frau hat mich unterstützt, weil meine Schrift, wer bei uns schon mal bestellt hat und eine Krakenschrift sieht, es ist meine. Wer eine samtweiße, weiche Frauenschrift sieht, ist von Melissa.
Kann es auch deine sein?
Dann schreibe ich mit links. Ja. Nee, du hast absolut recht. Der Buff ist noch da, zugreifen. Ich hoffe, wenn wir sie senden, ist noch was da. Ansonsten kann sich jeder glücklich schätzen, der einen bestellt hatte. Dann nochmal auf Wiedersehen, Fizi. Und jetzt darfst du dich persönlich verabschieden.
Ja, war ein relativ arbeitsloser Tag für mich, was überhaupt nicht schlimm ist, ist ganz cool. Ich glaube, jetzt haben wir den Gesprächsanteil der letzten Folge ein bisschen ausgeglichen wieder. Jupp, vielen, vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz an der Stelle. Vielen Dank für die wunderschönen Einblicke in Radsportgeschichte, Radsportfeeling, und dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit deinem Traumschätzchen sozusagen und natürlich, also deinem zweiten Traumschätzchen, um so zu sagen, mach es gut, und ab Samstag kann ich wieder raus. Dann komme ich auf jeden Fall vorbei und guck mir das Schätzchen an. Mach es gut.
Dann pflanze ich für Samstag schon mal wieder die Gummibäume, wenn du mit dem Fahrrad wieder unterwegs bist.
Tschö. Mach's gut. Ciao, ciao.
Vatasia, der Jedermann-Podcast.